Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Marco, ich bin nicht der Pastor. Das muss man ja sagen, er stellt sich ja auch immer vor. Und wenn Gäste da sind, denkt hinterher, ich wäre der Pastor, dem ist nicht so. Der Pastor hat mich angerufen und hat gesagt, Marco, könntest du am 19. die Predigt übernehmen? Ich würde dir aber gerne ein Thema vorgeben. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich predige am liebsten über das, was mir gerade am Herzen liegt. Und dann hat er mir das Thema gesagt und sage ich, da würde ich gerne mal drüber predigen. Weil mit dem Thema Sabbat beschäftige ich mich schon eigentlich ein bisschen länger und für mich war der Sonntag immer ein Tag des kompletten Runterfahrens. Warum seid ihr eigentlich heute hier? Gibt es nicht irgendwo heute 15% in irgendeinem Laden? Nur heute am Sonntag? Wo ein Schnäppchen gibt, was ihr morgen gar nicht kriegen könnt. Was macht ihr dann hier? Weil das Geld, was ihr heute verliert, das kriegt ihr morgen nicht mehr reingeholt. Ja, und mit solchen Angeboten werden wir in letzter Zeit häufig gelockt, dass man irgendwie den Sonntag doch wieder noch ein bisschen mehr mit ins Treiben mit hineinnimmt und sagt, Mensch, die Leute sind doch da zu Hause, dann können die doch einkaufen gehen. Man versucht, dieses Gesetz zu lockern und es gibt aus gutem Grund Menschen, die sich dagegen wehren. Wenn wir über ein Gebot nachdenken, das Gebot des Sabbats, dann fällt mir am besten immer dieses Du sollst ein. Ich weiß nicht, wenn ihr das so seht und jemand sagt, du sollst und hebt seine Finger, was in dir dann abgeht. Wie ist deine Empfindung? Was passiert denn gerade in dir, wenn jemand sagt, du sollst? Bist du eher der Typ abwehrend, der sagt, ich verteidige hier meinen freien Willen und du hast mir überhaupt nichts zu befehlen, weil ich kann selbst für mich entscheiden, was am besten ist. Bist du der Typ kritisch, der sagt, grundsätzlich bin ich allem aufgeschlossen, aber die finale Entscheidung, bitte, die möchte ich dann doch bitte selbst treffen. Von daher, ich höre mir das erstmal an, aber entscheiden möchte ich mich noch nicht. Oder bist du ganz Ohr? Bist du bereit zum Hören? Könnt ihr jetzt mal selber festlegen, welcher Typ ihr so seid. Wir haben die Macht zu entscheiden, weil wir von Gott einen freien Willen bekommen haben. Aber mit dem freien Willen, bevor ich überhaupt ins Thema einsteige, ist das so eine Sache. Was ist denn der freie Wille eigentlich? Und da unterscheidet man eigentlich zwischen zwei Arten von freien Willen. Das ist diese bedingte Willensfreiheit und die unbedingte Willensfreiheit. Und wenn wir uns sagen können, wir haben einen freien Willen, wir können tun, was wir wollen, dann sollten wir uns bewusst sein, welchen der beiden wir eigentlich innehaben. Deswegen gucken wir uns die mal an. Die bedingte Willensfreiheit nach dem Konzept der bedingten Willensfreiheit ist ein Wille frei, wenn eine Person ihren Willen nach ihren persönlichen Motiven und Neigungen bildet und tun kann, was sie will. Handlungsfreiheit. Nehmen wir mal das Beispiel, als die Grenze noch zu war, dann hätte ich den Willen haben können, mich ins Flugzeug zu setzen und nach Spanien zu fliegen. Ich hätte es aber trotzdem nicht tun können, weil mich irgendjemand daran gehindert hatte. Ich habe zwar den freien Willen, aber ich hatte nicht die Handlungsfreiheit. Ja? Welcher der konkurrierenden Wünsche eines Menschen sich als Willen herausbildet, hängt nach dieser Vorstellung von seiner Persönlichkeit und von Umwelteinflüssen ab. Es wird hier von Freiheit gesprochen, weil die getroffene Wahl den Neigungen und Motiven der Person entspricht und somit deren eigenen Willen darstellt und nicht einen aufgezwungenen. Es bestehen allerdings Zweifel, ob der Ausdruck Freiheit hier angebracht ist, da die kausalen Ursachen einer Entscheidung für den Entscheider selbst nur zu einem Teil erkennbar sind. Also wenn ich sage, ich möchte mich jetzt gleich ins Freibad legen, was ich nie tun würde bei meiner Figur, und möchte mich bräunen lassen, dann ist der Wille, dass ich mich in die Wiese lege und braun werde. Und wenn es gleich ein Gewitter gibt, dann ist dieser Wille, den ich hatte, vollkommen für den Eimer, weil es hat sich nicht erfüllt, weil es Umwelteinflüsse gab, die meinen Willen, den ich ursprünglich hatte, zunichte gemacht haben. Deswegen ist es immer eine bedingte Willensfreiheit, weil ich nicht alle Zusammenhänge in der Hand habe. Bei der unbedingten Willensfreiheit, da sagt man, nach dem Konzept der unbedingten Willensfreiheit besteht keine Beschränkung der Freiheit. Gedacht werden könne eine solche Freiheit nur dann, Wenn ein Wille durch nichts bedingt sei, dieser Zustand kann allerdings nur unter Einbeziehung aller Eventualitäten erreicht werden. Das bedeutet, wenn wir das zusammenfassen, der bedingte Willensfreiheit erlaubt der innehabenden Person, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Da sie nicht alle Eventualitäten im Blick hat, kann das Resultat anders ausfallen als gehofft. Und bei der unbedingten Willensfreiheit ermächtigt die innehabende Person, Dinge zu schaffen und das Optimum festzulegen. Der Wille führt zum Resultat, da alle Eventualitäten in ihn eingeflossen sind. Und da müssen wir uns ganz klar sagen, auf der rechten Seite steht Gott und auf der linken Seite stehen wir. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Dann ist es sein Wille und dann weiß er auch, dass es Licht wird. Wenn ich sage, es werde Licht, passiert überhaupt nichts. Ja, das ist also, wenn wir dann sagen, wir denken darüber nach, was ist der Wille Gottes? Und haben auf der anderen Seite aber trotzdem in uns drin, wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen, weil Gott uns ja einen freien Willen gegeben hat, dann sollte uns immer klar sein, dieser freie Wille ist nicht ganz so frei wie der Wille Gottes, weil wir nicht alles im Blick haben. Und mir wäre das wichtig, dass wir das im Vorhinein uns bewusst machen, dass wenn wir darüber nachdenken, Gott gibt uns ein Gebot, dass er dieses Gebot uns gibt und dass er uns diesen Willen mitteilt und er schon alles mit einbezogen hat. Lass uns über das vierte Gebot nachdenken. Da steht, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in der Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Warum ruht der Schöpfer, der Inhaber der Energie am 7. Tag? Gott ist Ursprung aller Energie. Hatte er es wirklich nötig, Pause zu machen? War der wirklich so erschöpft, dass er gesagt hat, aber heute packe ich keinen Hackeschlag an. Heute muss ich einfach mal Pause machen. Ich denke, dass Gott immer mit gutem Beispiel vorangeht. Und alles, was er von uns erwartet, hat er vorher eigentlich schon vorgelebt oder selbst getan. Das ist das Schöne an Gott. Gott verlangt nie irgendwas von uns, was wir irgendwie alleine tragen müssen, was er nicht selbst auch schon durchgemacht hat. Nehmen wir mal ein Beispiel. Bevor wir ihn lieben konnten, hatte er uns schon geliebt. Er hat es vorgemacht. Bedingungslose Liebe. Manche Menschen lassen ihr Leben für Gott. Gott hat sein Leben für uns gegeben. Ist eigentlich auch schon passiert. Ja? Und Gott möchte, dass wir vergeben. Und ihm war Vergebung so wichtig, dass er sein Liebstes dafür gab. Das heißt, alles, was Gott sagt, macht er in einer beispielweisen Art vor. Ich glaube, dass der Schöpfer weiß, was seine Geschöpfe brauchen. Und er verordnet im Sabbat einfach einen Stopp. Was heißt eigentlich Sabbat? Weiß das von euch jemand? Sabbat bedeutet ungefähr alle diese Worte. Gibt es im Jüdischen ganz viele Worte, die das beschreiben können. Das bedeutet zum einen Ruhepause oder Ruhetag, Ruhezeit, aufhören, nachlassen, beenden und sogar feiern. Ich weiß nicht, bist du jemand, der in so einem Hamsterrad läuft? Der die ganze Woche unter Dampf steht und dem eigentlich 24 Stunden am Tag nicht genug sind und der immer wieder auch in der Versuchung steht, sonntags noch ein bisschen was rauszuholen. Und der dann irgendwann vielleicht mit einem Burnout in der Ecke sitzt und gar nichts mehr tun kann. Ich glaube, wenn Gott uns als Menschen geschaffen hat, dann weiß er am allerbesten, wie er funktioniert. Wenn ich irgendeine Maschine baue, dann braucht mir keiner in meiner Firma was darüber vorzumachen. Und wenn die dann sagen, ja, das funktioniert deswegen und deswegen, jetzt sage ich, vergiss es. Weil ich habe das Ding gebaut und ich weiß, wie das funktioniert. Und manchmal der Fehler einfach, den wir machen darin, dass wir genau das machen, was der Teufel uns im Garten Eden vorgelogen hat. Er sagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann seid ihr auch so allmächtig über all die Dinge. Dann wisst ihr, was gut ist. Und das war schon die erste Lüge. Weil wir niemals sein können, in dieser Allmacht wie Gott alle Eventualitäten einzubeziehen. Aber die Menschen, Adam und Eva, haben das geglaubt. Die haben gesagt, wenn wir jetzt hiervon essen, dann sind wir auf dem gleichen Level wie Gott. Und das passiert uns heute immer wieder. Wenn Gott uns bestimmte Dinge sagt, wenn er sagt, du sollst nicht lügen zum Beispiel. Und wir sagen, naja, wenn ich jetzt das aber mache, dann entschärfe ich die Situation hier vielleicht ein bisschen, wenn ich so eine kleine Notlüge um die Ecke bringe. Wenn die Lüge aufgedeckt wird, dann entsteht ein Schaden. Dann entsteht ein Schaden zwischen Beziehungen, zwischen Menschen. Dann geht Vertrauen kaputt. Was auch immer. Und Gott sagt, mach das nicht. Er sagt es, mach das nicht, weil das Resultat ist nicht gut. Und deswegen sagt Gott auch, arbeite 6 Tage. 6 Tage kannst du allem nachgehen, wo du Lust zu hast. Und auch deine ganzen Aufgaben und alles, was du, wir bestellen heute weniger Felder, aber wir haben oft sehr herausfordernde Jobs, die uns auch bestimmt abends noch nachgehen, die uns vielleicht auch den einen oder anderen Tag eine schlaflose Nacht bereiten. Und Gott sagt, und am 7. Tag sollst du dich damit nicht beschäftigen. Da sollst du einen Cut machen. Und dann sollst du runterkommen. Und im Alten Testament haben die orthodoxen Juden, die wir sie heute nennen, die Pharisäer, die haben dann ihre eigenen Gesetze draus gemacht. Die haben gesagt, okay, ich darf noch nicht mal so und so viele Schritte laufen. Wenn ich da drüber bin, dann verstoße ich schon gegen dieses Gesetz. Da wurden Dinge, die in der Bibel überhaupt nicht stehen, auf einmal erfunden. Ja? Dann wurde ein dunkelblauer und ein grauer Draht hochgehalten, Wollfaden hochgehalten. Und sobald man die 2 Farben nicht mehr unterscheiden konnte, ab diesem Zeitpunkt durfte nichts mehr gearbeitet werden. Das hat Gott gar nicht vorgeschrieben. Er hat gesagt, 6 Tage sollst du atmen und am 7. sollst du ruhen. Man hat diese Gesetze auch immer enger gemacht und hat den Leuten dann ganz schön die Anführungsstrichen Hölle heiß gemacht, wenn sie ja irgendwas anders gemacht haben in dem Tag. Und dann gibt es in Markus 2, Vers 23 bis 26 eine Geschichte, da steht drin, an einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger rissen unterwegs Ähren ab und aßen die Körner. Die Pharisäer sahen das und sagten zu Jesus, das sieh dir an, was sie tun. Das ist nach dem Gesetz am Sabbat verboten. Jesus antwortet ihnen, habt ihr noch nie gelesen, was David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und aß von den geweihten Broten. Das war zu der Zeit, als Abiathar oberer Priester war. Nach dem Gesetz dürfen doch nur die Priester dieses Brot essen. Und trotzdem aß David davon. Und dann gab es auch seinen Begleitern. Jesus fügte ihnen zu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und der Mensch nicht für den Sabbat. Wenn der Sabbat für den Menschen gemacht ist, dann glaube ich, hat Gott einen bestimmten Hintergrund, warum er sagt, kommt mal runter. Ups, das war ein bisschen viel. Wann hörst du mal das Vögel zwitschern oder das Rauschen eines Baches die Woche über? Wann kannst du nett, ich fahre jetzt jeden Mittag zur Firma Kloß in die Kantine, das dauert ungefähr 25 Minuten mit Hinfahrt und Essen und Rückfahrt. Wann habe ich Zeit, das gute Essen, das Gute, was Gott mir gegeben hat, zu genießen, in aller Ruhe, ohne Hektik, ohne den nächsten Termin im Anschluss? Wann habe ich das letzte Mal, bin ich durch eine Wiese gegangen und habe mir Blumen gepflückt und habe daran gerochen oder an irgendwelchen Sachen, die es in der Natur gibt? Ich wüsste nicht wann. Wir waren jetzt in Südtirol. Und wenn du dann oben auf dem Berg stehst und guckst dir diese Weite an, guckst dir dieses massive Dolomitengestein da oben an, dann merkst du einfach, wie klein du bist. Ja, einfach einmal zu sagen, ich sehe mal diese ganzen schönen Dinge, die Gott für uns Menschen gemacht hat. Ja, ich setze mich mal in die Sonne und fühle mal die Wärme der Sonne oder fühle mal einen Wind. Ja, das sind alles Dinge, die mich dazu bringen, dass ich mir bewusst bin, dass dieser Schöpfer das alles in 6 Tagen geschaffen hat. Und ich glaube, dass auch der 7. Tag dazu da ist, das zu spüren und wieder neue Dankbarkeit und Ehrfurcht davor zu kriegen, was Gott eigentlich geschaffen hat. Das geht in der Woche oft so komplett an uns vorbei. Ja? Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn man an einem Sonntag ein gutes Essen kocht und wenn, der Carlos wird das jetzt machen, ich würde das nie machen, sich aufs Fahrrad setzt und 30 Kilometer Fahrrad fährt. Das wäre für mich ungefähr so wie Sabbatschendung, weil ich dann am Montag knitterkaputt wäre. Der Carlos, der blüht da drin auf, der kommt zurück und sagt, wow, ich bin durch den Wald gefahren, toll, bitte mach das. Wenn es dir gut tut, mach das. Und wenn du dich einfach nur in die Hängematte legen willst, weil du das brauchst, dann mach das. Ich würde sowas tun. Es geht einfach darum zu sagen, Gott hält uns an und sagt, guckt mal, was ich für euch geschaffen habe. Werd dankbar darüber, in was für eine tolle Welt ich euch reingesetzt habe. Und fahrt euren Körper mal runter. Entspannt den mal. Gott gibt schon, das ist das Verrückte daran, der schafft am sechsten Tag den Menschen und am siebten ordnet er schon einen Feiertag an. Da hatten die Menschen noch überhaupt nichts geschafft. Also Urlaub vor dem ersten Arbeitstag, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Gibt es heute auch noch nicht. Musst du erst mal 3 Monate arbeiten, bevor du den ersten Urlaubstag nehmen darfst. Gott verordnet Urlaub, bevor du den ersten Arbeitstag machst. Und er macht es, weil er genau weiß, du brauchst es. Aber ich glaube, es gibt am Sabbat noch eine ganz andere Geschichte, die ganz wichtig ist. Und das ist, dass Gott sagt, der Tag gehört mir. An dem Tag sollst du dich auch mit mir beschäftigen. Ich bin der Schöpfer von dem, was du alles genießt. Ich bin der Schöpfer, der sein Liebstes für dich gegeben hat. Ich habe meinen Sohn für dich sterben lassen, dass du frei von Schuld sein kannst. Und wenn du 7 Tage die Woche durcharbeitest und das ein halbes Jahr machst, dann könnte es sein, dass ich in Vergessenheit gerate, weil dich der Rest so in Anspruch nimmt, dass du gar nicht mehr an mich denkst. Und deswegen sagt Gott, an einem Tag der Woche, der gehört mir. Und da hast du die Möglichkeit, einmal in Gegenwart mit mir zu stehen. Die hast du übrigens jeden Tag. Aber in dem Art und Weise, dass ich sage, da gibt es einen besonderen Tag. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Es gibt schon mal so vielleicht 2 oder 3 Sonntage, wo ich nicht in den Gottesdienst gehe. Und ich fühle mich an diesem Tag immer bescheuert. Weil mir irgendwas fehlt. Ja, nicht, weil das irgendwie ein Pflichtgefühl wäre, sondern wenn ich morgen sage, weiß ich, bin späte Nacht heimgekommen und habe gesagt, ich bleibe jetzt mal liegen, der Sonntag ist kein Sonntag. Ich habe früher immer die Behauptung vertreten, ein Sonntag ist, wenn es Gottesdienst ist, wenn es mittags Schnitzel gibt und wenn es nachmittags einen Mittagsschlaf gibt. Das war so mein Sonntag. Aber wirklich dieses Empfinden zu sagen, wenn ich sonntags nicht in den Gottesdienst gehe und treffe sonntags nicht meine Geschwister, dann fehlt mir irgendwas. Ja. So, stell dir mal vor, wir hätten den Sonntag nicht und wir würden uns gar nicht treffen einmal die Woche. Wir hätten nicht die Möglichkeit, uns auszutauschen, wenn wir auch mal Probleme haben. Wir hätten nicht die Möglichkeit, füreinander zu beten und einfach mal zu sagen, kann ich dir helfen oder sonst irgendwas. Wir würden uns gar nicht treffen, weil jeder in seiner eigenen Welt unter Dampf stehen würde und im Hamsterrädchen ständig rundlaufen würde. Super, dass Gott gesagt hat, nehmt den Sonntag dafür, um euch zu treffen, um Gottesdienst zu feiern. Um mich in den Mittelpunkt zu stellen und alles andere ruhen zu lassen. Ich glaube, dieses Geschenk, was Gott uns da gibt, das ist einfach wunderbar. Und es gibt für mich noch einen Aspekt. Dieser Stopp, den Gott verursacht, der gibt mir auch die Möglichkeit, mal in die vergangene Woche zu blicken. Und einfach auch mal einen Rückblick zu halten, was ist denn eigentlich gut gelaufen? Dafür kann ich Gott vor seinem Thron preisen. Und was ist denn eigentlich nicht so gelaufen, wie Gott das eigentlich von mir erwartet hätte? Wie habe ich mich dem einen oder anderen gegenüber verhalten? Wie habe ich die eine oder andere Geschäftspraxis vielleicht etwas weitläufiger ausgelebt? Was auch immer. Wenn ich nicht anhalte, kann ich nicht zurückgucken. Jemand, der ständig vorwärts fährt, der steht ziemlich in Gefahr. Ich weiß nicht, Carlos, machst du das, wenn du Downhill fährst, dass du zurückguckst oder guckst du eher, wo du hinfährst? Überall hin, okay. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich fahren würde, nach vorne gucken und es ist deutlich einfacher zu sehen. Und guck mal, wenn ihr Auto fahrt, das ist ein gutes Beispiel, fällt mir gerade ein. Wenn ihr Auto fahrt, wie oft guckt ihr in Rückspiegel im Verhältnis zu dem, wie ihr nach vorne guckt? Das ist ein kurzer Blick und dann wieder vorne Fokus auf die Straße. Ansonsten wird es in Deutschland, glaube ich, deutlich mehr Unfälle geben. Ja? Und du hast nur die Möglichkeit, detailliert nach hinten zu gucken, indem du anhältst und nach hinten guckst und dir die Zeit nehmen kannst, weil das, was vor dir liegt, noch nicht auf dich zukommt. Und das geht eben nur in einer Stopppause. Und du hast die Möglichkeit, dich nach vorne auszurichten, um dich auf die nächste Woche zu fokussieren. Und dafür brauchst du diesen Stopp. Ich würde das gerne zusammenfassen. Wenn Gott sagt, du sollst, das würde ich gerne, dass ihr das mitnehmt, dann ist das sein Wille, der alle Eventualitäten mit einbezieht. Und dann hat es immer was Gutes für mich. Es hat nie was Negatives für mich, wenn Gott sagt, du sollst. Er hat überhaupt nichts in sich drin, was uns schlecht möchte. Er möchte, dass wir, dass es uns gut geht, dass wir, wenn wir nach seinen Geboten leben, ja, im Optimum leben. Und das sagt auch dieser zweite Satz, die Missachtung seiner Gebote schadet mir persönlich, da ich vom Optimum abweiche. Wenn ich sage, mein Wille geschehe, nicht deiner, dann schade ich mir selbst damit. Was wäre passiert, wenn Jesus gesagt hätte, Vater, mein Wille geschehe und nicht deiner? Wir wären hoffnungslos verloren gewesen. Weil in dem Moment, als Jesus als Mensch unter Angst im Garten Eden saß, hätte er mit Sicherheit alles gewollt, aber nicht ans Kreuz genagelt werden wollen. Und der Wille des Vaters war einfach, dass er den Weg geht. Und Jesus ist ihn gegangen. Und was ist für uns dabei rausgekommen? Ewige Erlösung und ewigen Frieden mit dem Vater. Und ich glaube, das sollten wir uns ein Beispiel da nehmen. Wenn Gott zu uns sagt, ich will, dass du am siebten Tag die Bälle flach hältst und dass du runterkommst, dass du dich als Person mit deinem Körper runterfährst und dass du deinen Geist runterfährst und den wieder neu auf mich ausrichtest, dann glaube ich, werden wir Gott immer besser kennenlernen. Wenn wir das alles vermischen, indem wir keinen wirklichen Unterschied zwischen Sonntag und Werktag mehr machen, dann gehen wir an einem ganz großen Geschenk vorbei. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du uns Ruhepausen zugestehst, dass wir nicht ein ganzes Jahr Tag für Tag in der gleichen Mühle stecken. Und danke, dass du schon vorher wusstest, dass das für uns einfach nötig ist. Du bist gut zu uns und du hast Gutes für uns im Blick. Und ich bitte dich einfach, dass wir ja, diesen Tag, den du für uns geschaffen hast, den siebten Tag, dass wir den für uns ganz persönlich neu entdecken, indem wir Dinge tun, wo wir dich besser kennenlernen, wo wir alles andere, was unwichtig ist, mal ausblenden können, ja, wo wir uns neu auf die neue Woche mit dir fokussieren können und auch ja, das Vergangene hinter uns lassen können, ja, auch die Schuld, die da passiert ist, dir bringen können an dem Tag und dass wir uns ja, ganz neu auf dich ausrichten. Danke, dass du gut zu uns bist. Amen.